Deutschlandfunk Kultur. Literatur.
Wir melden uns heute aus dem Lyrikkabinett München. Dort sind wir zu Gast mit dem lyrischen Quartett. Und ja, ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Sie, die Sie zuhören, aber auch meine Gäste hier auf dem Podium. Das sind neben mir der Kritiker Gregor Dotzauer vom Berliner Tagesspiegel, der Lyriker und Übersetzer Steffen Popp, sowie die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel und last but not least die Sprecherin Birgitta Assauer. Mein Name ist Barbara Walster. Es wird, wie immer, hauptsächlich um drei lyrische Neuerscheinungen gehen, um eine große Anthologie slowenischer Lyrik, um Ludwig Fels Gedichtband Mit mir hast du keine Chance, sowie um den Mozart der Poesie. So wurde sie von der Jury des Literaturnobelpreises genannt, als ihr der Preis 1996 zuerkannt wurde. Wisława Szymborska, die 2012 verstorbene große polnische Lyrikerin, und zu ihrem 100. Geburtstag am 2. Juli hat der Surkamp Verlag ein Band mit gesammelten Gedichten veröffentlicht. Karl Dedecius, der sie ab 1957 regelmäßig übersetzt hat, schrieb über die Bandbreite ihrer Lyrik, Zitat, frappierende Museumsbesuche, soziologische Befunde über die allerjüngste Gegenwart, subtil ziselierte Novellen, Charakterstudien und Bildbetrachtungen, Kleinanzeigen der alltäglichen Kümmernisse als Universalgeschichte, archäologisches, kosmologisches, biologisches, logisches auf alle Fälle. Naturwissenschaftlich und seelenkundlich erhärtete, geradezu chemisch durchgeführte Untersuchungen so flüssiger, undurchsichtiger Begriffe wie Liebe. Zitat Ende. Hören wir Birgitta Assauer mit einem ersten Gedicht, Im Gewimmel.
Ich bin, wer ich bin. Ein Zufall. Unbegreiflich wie jeder Zufall. Ich könnte andere Ahnen haben. Und schon wäre ich einem anderen Nest entflogen, schon unter einem anderen Stamm verpuppt hervorgekrochen. In der Garderobe der Natur sind viele Kostüme. Das Kostüm der Spinne, der Möwe, der Feldmaus. Sie passen sogleich wie angegossen und werden brav getragen bis zum Verschleiß. Auch ich hatte keine Wahl, doch beklage ich mich nicht. Ich hätte weniger einmalig sein können. Jemand von der Sandbank, vom Ameisenhaufen, vom summenden Schwarm, ein vom Wind getriebenes Teilchen der Landschaft. Jemand weit weniger glücklich, gezüchtet für einen Pelz, für eine Festtagstafel, etwas, das unterm Glas schwimmt. Ein Baum, der Erde verhaftet, dem sich das Feuer nähert. Ein Halm, zertreten vom Lauf der unbegreiflichen Ereignisse. Eine zwielichtige Gestalt, die anderen leuchtet. Wenn ich aber den Menschen Angst einflößte, oder nur Widerwillen, oder nur Mitleid, wenn ich nicht im richtigen Stamm zur Welt gekommen wäre und mir die Wege verschlossen blieben. Das Schicksal war mir bislang gnädig. Mir wäre das Gedächtnis für gute Augenblicke nicht gegeben. Mir wäre die Neigung zu vergleichen genommen. Ich hätte ich selbst sein können, doch ohne Staunen. Und das würde bedeuten, jemand ganz anderer.
Danke, Birgitta Assauer. Es ist doch ein metaphysisches Gedicht. Aber wie einfach und wie unaufgeregt. Und natürlich muss man sofort darauf zu sprechen kommen, was für eine Funktion hat das Staunen bei ihr?
Na, das Staunen ist vielleicht kein Schlüsselbegriff in ihren Gedichten, obwohl man es immer wieder findet, aber vielleicht eine Grundhaltung, der sie auch in ihrer Nobelpreisrede Ausdruck verliehen hat. Es ist dieses philosophische Staunen, das am Anfang von allem steht, das einen zum Fragen treibt und nicht zum Wissen, weswegen es ja auch immer heißt, ihre Lieblingsausdruck sei gewesen, ich weiß nicht. Auch das findet man immer wieder in den Gedichten. Und es ist dieser, auf gut Englisch gesagt, Sense of Wonder, den sie sich wirklich ein Leben lang erhalten hat und den sie in die verschiedensten Situationen, Gedanken hinein projiziert hat. Und daraus entsteht dieser ungeheure Formenreichtum, auf den Sie auch gerade angespielt haben, indem Sie Dedecius zitiert haben. Es gibt nichts, was sie zweimal gemacht hat, aber es gibt trotzdem, glaube ich, so ein paar Grundthemen, die würde ich zum Anfang noch schnell nennen. Und um einen Umweg zu nehmen, es gibt ein ganz berühmtes Buch des Philosophen Richard Rorty, Kontingenz, Ironie und Solidarität. Und alle drei Begriffe scheinen mir für Sie sehr typisch zu sein. Kontingenz als der Zufall, das haben wir auch gerade gehört, als das Zufallsbedingte, die blinde Prägung, der man immer ausgesetzt ist. Ironie auch als eine Grundhaltung und als etwas, was nicht auf abschließbare Vokabulare zielt, auf Systeme und Solidarität, auch tatsächlich auf eine Vermeidung von Grausamkeit, eine Vermeidung von Gewalt. Das war ja in vielen Dingen auch ein Anliegen gegen Hass, gegen Folter, auch in konkreten politischen Situationen, über die wir noch sprechen müssen.
Ja, es gibt ein Gedicht aus Ihren letzten Jahren, das heißt Abwesenheit. Und da ist der Gedanke ein ähnlicher, nämlich da stellt sich das Ich die Frage, was gewesen wäre, wenn die Mutter nicht den Vater des lyrischen Ich, der Dichterin, geheiratet hätte, sondern einen Herrn, den Namen habe ich vergessen, dann wäre die Tochter nicht sie geworden, sondern jemand anderer, vielleicht jemand, paraphrasiere, der sich Gesichter besser merken kann als sie. Also es endet dann immer mit so einer ironischen Pointe, aber dieses Grundstaunen, warum bin ich die, die ich bin, was alles hat dazu gehört, dass ich die geworden bin, die ich bin, das kommt doch in diesem Band immer wieder zum Ausdruck. Und hier ist es auf eine ganz unprätentiöse Art, wie Ihre Vergleiche oder Ihre Bilder ja eigentlich immer unprätentiös sind, in eine Variation eingebettet. Diese Vorstellung, was hätte alles sonst passieren können, ein Staubkorn, ein Tier in einer Pelztierform. Es ist auch ein bisschen eine ironische Rekurs auf die Idee der Wiedergeburt. Also ganz ernst scheint es mir nicht gemeint.
Ja, aber ich habe auch den Eindruck gehabt, dass das Gedicht, gerade das, was wir jetzt gehört haben, aber das finde ich eben auch in vielen anderen, das, was Robert Musil den Möglichkeitssinn genannt hat, so ganz stark hervorreizt. So. Es ist vielleicht das Staunen, das kommt zwar auch explizit mehrfach in Ihren Texten vor, auch in dem Jahr, aber ich finde das eher noch aktiver. So eine Bewegung, die wird ja ein bisschen konkret so hingespielt. Und es ist ja auch ein Topos in der Lyrik, das Staunen. Aber es ist für mich, oder was mich auch wieder gereizt hat, als ich die Gedichte gelesen habe, dass das so ein Konstruktivismus ist, auch so ein Möglichkeitssinn. Wie könnten Sachen eigentlich sein? Wie könnte das anders sein? Und es gibt immer dann irgendeinen Dreh. Also man kriegt so eine Konstruktion und die wird dann nochmal gedreht oder auch mehrfach gedreht im Text. Als ich hier begonnen habe, so meine Lesezeichen reinzumachen, hatte ich dann irgendwann keine mehr. Also das ging relativ schnell, weil diese Gedankenbewegung, auch das, was chemisch genannt wurde, das ist ja auch was Alchemistisches, was da drin liegt, dass Dinge und Stoffe aufgerufen und dann verwandelt und gedreht werden, das bei ihr ganz stark ist.
Nur, dass zu den Möglichkeiten auch immer die Unmöglichkeit dazu gehört natürlich. Also was ich alles nicht bin und ich muss mich halt dadurch definieren, was ich nicht bin und nur das muss ich nun sein und da muss ich das Beste draus machen. Also meine Möglichkeiten resultieren aus den Unmöglichkeiten oder wie immer ja, das man das, genau, ja. Und das findet man auch in vielen Texten immer wieder.
Ja. Aber man kann doch sagen, sie verschafft den Dingen, den meisten, die sie in die Hand nimmt und anschaut oder die Worte, die sie benutzt, sowas wie eine Aura. Und wie genau macht sie das? Sie ist ja vorwiegend sehr konkret und nicht abstrakt.
Also das ist, glaube ich, einer der Schlüssel schon dafür. Das hat Frau Schmidtgerl auch im Nachwort nochmal gesagt, dass dieses Konkretsein und Dinge auf eine klare Art und Weise formulieren, also rein rhetorisch, syntaktisch, vom Vokabular her, auch in der Zeit einfach ein wichtiges Kommunikationsmittel war, in der sie geschrieben hat. Und das ist dann aber darüber hinaus, man gerät da manchmal so ein bisschen auf eine falsche Spur vielleicht. Also dann diese Einfachheit oder Klarheit, die quasi so ein, das ist wie ein Paradox, es gibt dann sozusagen ein sehr komplexes Ding. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, jedes Gedicht, egal wie es anfängt, dreht irgendwann ins Universelle oder Große und dann auch wieder zurück. Diese Bewegungen sind es, glaube ich, die uns so faszinieren auch.
Da gibt es aber ganz verschiedene Einstiegshöhen. Und es gibt tatsächlich die Gedankenlyrik, die wirklich nach sind. Es gibt das wirklich von einem sehr konkreten Gegenstand ausgehende. Und es gibt auch, was man etwas verächtlich heute die Erlebnislyrik nennt. Auch was aus Situationen geboren ist. Und aber alles wird eigentlich in diesen Gestus, den wir gerade versucht haben zu beschreiben, zusammengeführt.
Würden Sie denn sagen, es hat Phasen gegeben in Ihrem Werk, also Veränderungen und Verschiebungen von Interesse? Es sind ja immerhin zu Ihren Lebzeiten 13 Bände erschienen, ne, von ihr.
Naja, das ist ja offensichtlich. Dieser Band heißt Gesammelte Gedichte und er heißt nicht Sämtliche Gedichte. Ja. Hier redet sich der Verlag darauf hinaus, es seien nur die, die auf Deutsch übersetzt worden seien. Es gibt einige aus dem Nachlass, die noch dazu kamen, die wir bisher nicht kannten. Aber es gibt, glaube ich, einen ordentlichen Teil vor dem Band Rufe an Yeti, der 1957 herauskam, die sie selbst nicht mehr geschrieben haben wollte, die sie nicht mehr freigeben wollte. Und das sind die, die sich durchaus noch einem sozialistischen Realismus verpflichtet führen und eine Szymborska vorführen, die wir nicht heute verehren. Das will ich gar nicht moralisierend feststellen, sondern einfach nur feststellen, das hat mit vielen Dingen zu tun. Dinge lernen über sich selbst, die erst langsam stattgefunden haben, mit dem ersten Mann, der wohl ein Kommunist war, Adam Wrodek, und einem zweiten, Kornel Filipovic, der sie auch politisch woanders hingebracht hat. Und diese frühen Gedichte, die, glaube ich, in einer Ode auf Stalin zum Tod noch einmal gipfelten, die finden wir hier natürlich alle nicht.
Es ist interessant, in der Heiner-Müller-Werkausgabe, da sind die alle drin, dezidiert. Es sind noch nicht so viele, aber es sind eben noch ein paar. Und es ist schon interessant, das zu sehen. Aber es ist natürlich jetzt nicht das Interesse des Autors oder der Autorin, dass das unbedingt sichtbar wird. Aber für Leser, Leserinnen ist das natürlich spannend, weil das ist ja manchmal auch gar nicht so klar geschieden. Also es gibt schon Dinge, die einfach aus Zwängen oder ideologischen Konstruktionen herausgeschrieben wurden, die wirklich vom Werk man abgrenzen kann. Bei Heiner Müller gibt es so ein paar zum Beispiel. Aber manchmal geht es auch so ineinander über und man findet dann Spuren so eines empathischen Aufbaugestus zum Beispiel oder so in anderen Texten. Das können wir jetzt natürlich nicht nachvollziehen. Es heißt aber nicht, dass dieses Buch nicht eine riesige Wundertüte voller toller Sachen wäre.
Ich kann nur diese eine viel zitierte Vers noch nennen, in dem sie mal sagte, ich bin mir lieber als Menschenfreund, denn als Freund der Menschheit. Das ist sozusagen dieser Bruch, der da benannt wird.
Weg vom Grundsätzlichen, vom Ideologischen.
Weg vom Grundsätzlichen, genau.
Sie sagt auch an irgendeiner Stelle, nur das, was menschlich ist, kann wahrhaft fremd sein. Der Rest ist Mischwald, Maulwurfsarbeit und Wind. Und das ist wieder so ein Zeichen für ihren lakonischen Humor, ne? Dem wir immer wieder begegnen in diesen Gedichten.
Und sie beherrscht auch die Kunst eben des Auslassens, so wie sie den letzten Satz in dem Gedicht über den Sturz von den Twin Towers am 11. September weglässt und damit die Figuren nicht sterben lässt. Im Gedicht, so hat sie über ihren verstorbenen Lebensgefährten Filipovic ein Gedicht geschrieben, Die Katze im leeren Zimmer, wo der Tod dieses Mannes aus der Sicht der Katze beschrieben wird. Das Fehlen von jemand, wo man wissen muss, was im Hintergrund passiert ist, aber das wird eben nicht als persönlicher Verlust des lyrischen Ich, sondern als Verlust der Katze gezeigt. Und das ist, finde ich, sehr subtil und nicht weniger traurig, als hätte sie eine Elegie im klassischen Sinn geschrieben.
Also mich haben auch sehr beeindruckt die Texte, die sie über Mythologie geschrieben hat, über mythologische Themen in den 60er Jahren. Besonders das, was sie über Cassandra geschrieben hat, wo es am Ende um das ekstatisch verzerrte Gesicht der Prophetin geht und was nie gewusst hat, dass es auch schön sein könnte. Was natürlich eine ganz tolle Figur ist und so, die mich auch an bestimmte Bewegungen erinnert hat, die Christa Wolf in ihren Vorlesungen zu Cassandra beschrieben hat, wo genau solche Themen auch angetippt werden, wo ich irgendwie so den Eindruck hatte, ohne Spezialist zu sein jetzt davon, dass es da schon bestimmte Themen und Kommunikationen einfach gegeben hat.
Müssen wir noch was sagen zur Biografie, die ja auch erschienen ist, jetzt zu ihrem 100. Geburtstag? Marta Kijowska ist die Autorin.
Also man muss natürlich sagen, dass es eine wunderbare Ergänzung ist zu den Gedichten. Man Dinge erfährt, die man bisher so nicht wusste, auch wenn sie ihr Material aus zwei polnischen Biografien im Wesentlichen bezieht. Und man lernt sehr viel über diese Vorgeschichte vor dem Ruhm von Wisława Szymborska. Das muss man einfach erfahren. Man erfährt vieles, auch wenn es da ein paar Andeutungen bisher gab, über das Unglück des Nobelpreises oder das, was sie als dieses Unglück beschrieb,
weil sie ja nicht reisen wollte.
Weil sie den Verpflichtungen, die damit verbunden waren, wollte sie nicht nachkommen. Man erfährt aber auch was überhaupt über die Zeitumstände. Und Dieser erste Bruch, dieser Abschied vom Sozialismus war ja verbunden mit weiteren Dingen. Also sie hat sich dann 1966 von der Partei verabschiedet, weil sie eine Unterschriftenliste für den Philosophen Leszek Kolakowski unterschrieben hatte. Da gab es eine große Bewegung in ganz Polen und es gab dann nochmal das Kriegsrecht, was unter General Jaruzelski während der Solidarność-Bewegung ausgerufen wurde und was sie dann auch Jahre des Verborgenschreibens gekostet hat, die dann erst nachher sichtbar wurden.
Aber darauf zielte meine Frage vorhin. Das Verborgenschreiben und diese Phase, wie schlägt sich das nieder in Ihrem Schreiben? Also kann man sagen, dass Szymborska in den 70er Jahren eine andere ist als 20 Jahre später? Oder bleibt der Ton, bleiben die Herangehensweisen?
Ich glaube, sie wurde raffinierter, manchmal kleiner auch.
Ich steige nicht mehr ganz mit den großen Themen sofort ein, jetzt wie bei Homer oder Cassandra. Oder ich meine, das Kleine hatte sie immer schon, da gibt es auch vorher so Sachen. Eines meiner Lieblingsgedichte in dem ganzen Buch ist das Gespräch mit dem Stein.
Oh ja.
Also das geht ja wirklich nur von einem der einfachsten Dinge aus, aber das wird stärker und auch nicht mehr so barock, fast so ausladende Sachen, wo wahnsinnig reich orchestrierte Texte sind und reingebuttert wird, wirklich, was sie auch toll kann. Das nimmt sie später ein bisschen zurück.
Also es geht um den Traum, einen Stein betreten zu können. Und sie klopft dann an, lass mich doch rein. Und das ist ganz wunderbar. Und
der Stein verweigert das immer.
Sie sagte auch in ihrer Nobelpreisrede, dass in der Sprache der Poesie nichts normal und nichts gewöhnlich ist. Kein Stein und keine Wolke darüber. Und das führt sie vor, nicht? Also Stein, man könnte auch den Stein nur nennen, aber sie macht aus dem Stein dann eben etwas Besonderes, ohne ihn mit Pathos zu beschweren.
Sie will einfach auf den Grund gehen der Dinge. Jedenfalls in diesem Gedicht macht sie das ganz stark. Und die Materie setzt ihr aber Widerstände entgegen. Und da gibt es Gründe für, die auch in dem Gedicht benannt werden. Der Stein erklärt ihr das in gewisser Weise auch, warum sie letztlich keinen Zugang hat.
Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass die poetologische Herangehensweise die gleiche geblieben ist. Und wenn man sich damit beschäftigen will, muss man die Kolumnen lesen, die sie geschrieben hat für die literarische Wochenschrift, für die sie jahrzehntelang als Redakteurin tätig war, im zweiwöchentlichen Rhythmus, in der sie eingereichte Manuskripte kommentiert und in der Regel
unverlangt eingesetzt.
Und in der Regel abgelehnt hat. Und das mit einer Bosheit und Klarheit, in der sie auch begründet, was Klischee ist, was zu blumig ist, was banal ist als Gedanke, was nur so tut, als sei es Lyrik. Und da lernt man schon eigentlich alles über die eigene Herangehensweise und über die Disziplin, die diese scheinbar so eigenen Gedichte sie gekostet haben.
Also man sieht aber auch, wenn das ihr Programm so stark ist, dass das Menschliche im Zentrum steht, in diesen Kolumnen sieht man, da fährt sie die Krallen ganz schön aus. Also da hat sie sozusagen nicht auf seelische und psychologische Verletzbarkeiten der Adressaten und Adressatinnen geachtet, sondern relativ hart zugeschlagen teilweise auch. Also wahrscheinlich verdienten das diese Manuskripte im meisten Fall auch, aber wir können uns daran erfreuen. Aber für die Empfänger dieser Nachrichten, das war auch noch publiziert dann. Ja? Also du hast das nicht so in einem Umschlag bekommen irgendwo, sondern das stand dann gleich in der Zeitung, war das bestimmt nicht so schmeichelnd.
Sie hat sich nicht als Coach verstanden.
Nein.
Wisława Szymborska, ihre gesammelten Gedichte hat der Berliner Surkamp Verlag veröffentlicht. Die Übersetzungen sind von Karl Delitzius und Renate Schmidtgall. Slowenien wird in diesem Herbst das Gastland der Frankfurter Buchmesse sein. Und wie das so ist, wird dann auch die Literatur dieses kleinen Landes zwischen Österreich, Italien und Kroatien, dieses kleinen Landes mit so großer Literaturproduktion, auf vielfältige Weise präsentiert. Ein wichtiger Beitrag ist die große Anthologie slowenischer Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts. Und Steffen Popp, mich würde nach allem, was ich versucht habe zu verstehen an dieser Anthologie, vor allem interessieren, wie nachvollziehbar sind denn diese thematischen Unterteilungen, die es gibt. Dass man in der Lyrik eine Abteilung Du und Ich einzieht, das kann ich nachvollziehen. Dass Tiere und Pflanzen eventuell ein Themenbereich sind, ja, auch. Aber Wasser und Erde, Grenze und unterwegs oder Gott und danach. Was machen solche Unterteilungen mit der Lyrik? Das sind dann Beispiele oder fassen sie etwas zusammen, was einen gemeinsamen Ton und eine gemeinsame Fragestellung hat?
Also das ist wirklich auffällig an der Anthologie, dass sie eigentlich zwei Anthologieprinzipien so gegeneinander schneidet oder beide im Grunde genommen versucht zu entwickeln. Das eine ist die chronologische Darstellung der Entwicklung der slowenischen Lyrik im 20. und jetzt auch 21. Jahrhunderts anhand wichtiger Positionen, vor allen Dingen von Autoren, die aus biologischen Gründen schon Literaturgeschichte sind oder eben wirklich Ikonen der slowenischen Lyrik. Und wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, fragt man sich ja, was mache ich jetzt mit den ganzen vielen anderen Autoren und Autorinnen, die ich auch unbedingt in so einer Anthologie haben möchte und auch haben muss, wenn ich das literarische Feld präsentieren möchte, wo ich aber sage, ja, das wäre schön, jetzt ein, zwei Gedichte dazu haben, aber eine ganze Abteilung, es sind ja immer solche Auswahlprozesse, die dann stattfinden und Wertungsprozesse, die stattfinden. Und das sind ja nicht nur die Wertungen und Auswahlen der Herausgeberinnen, sondern die sind ja wiederum getragen von den Werteprozessen und Auswahlen, die in dem Feld selbst schon stattgefunden haben und weiter stattfinden. Also war die Idee, dass man diese thematischen Abteilungen einführt, Gott und die Welt nenne ich die sozusagen, wo praktisch zwei Substantive miteinander verbunden werden und damit so sehr thematisch weite Schubladen öffnet, in die man alles, was kreucht und fleucht in der Lyrik, thematisch noch unterbringen kann und außerdem en passant auch von den Autoren und Autorinnen, die schon eigene Abteilungen haben, auch nochmal Gedichte unterschmuggeln kann in die einzelnen Themenreihen. Das ist, glaube ich, der Versuch gewesen, auch wenn die Überschriften, also A und B wird irgendwie kombiniert, vielleicht jetzt nicht immer so überzeugen, wenn man das liest, ist die Idee, glaube ich, schön und nachvollziehbar, weil man möchte nicht so eine Porträtgalerie haben, Kapitel 1, 2, 3, sondern irgendwie auch dieses Feld, diese Bewegungen, die entstehen, wenn Autoren aus ganz unterschiedlichen Generationen mit ganz unterschiedlichen Stilen aufeinandertreffen. Das hast du ja nicht, wenn du solche Einzelkapitel zu Ikonen der slowenischen Lyrik machst, und davon gibt es ja einige. So, dass ich das nachvollziehen kann, dass die Herausgeberinnen das so gemacht haben und einfach über diese Zuordnung ein bisschen hinweggelesen haben. Im Grunde genommen habe ich mir bei vielen immer gedacht, jetzt kommen wieder andere Autorinnen und nicht, was stand da an der Überschrift drüber.
Ja, es ist ein Hybrid, ich glaube, das kann man sagen.
Ja, also das Prinzip, jetzt kommen wieder andere, ist ja durchaus das Prinzip einer Anthologie. Insofern haben die alles richtig gemacht, aber im Ernst, Wasser und Erde passt schon gut zur slowenischen Lyrik speziell, denn das wurde auch im Nachwort nochmal betont, das ist eben kaum eine Großstadtlyrik. Die meisten Schreibenden lebten und leben auf dem Lande oder in kleinen Städten. Die Erde und das Wasser sind wirklich Thema. Also man hat auch immer ein bisschen verharmlost oder verniedlicht als bäuerliche, ländliche Lyrik. Aber das ist auch die Stärke der slowenischen Lyrik. Und ich finde, das hat durchaus auch die Nähe zum Tier, ist ja augenfällig. Also es gibt sehr schöne, mich besonders ansprechende Pferdegedichte. Es gibt zum Beispiel eins von Edward Kotzbeck über die Lipizzaner, wo er die Lipizzaner eben als Spiegelbild oder fast eigentlich als eine Art Wappentier der slowenischen Nation betrachtet, die natürlich aus Slowenien stammen, aus dem Karst, aus Lipica, aber in Wien, in der spanischen Hofreitschule, paradieren. Und das ist aber nicht das einzige Pferdegedicht. Es gibt auch eins über einen Hengst. Also das spielt eine Rolle und es gibt schon auch thematische Verknüpfungen. Ich will jetzt der Übersetzungsdiskussion nicht vorgreifen, aber im Hippologischen hätte ich mir noch etwas mehr Umsicht erwartet. Also da ist einmal die Rede von geschmeidigem Huf, also die Pizzaner auf geschmeidigem Huf, das gibt es irgendwie nicht. Und eine Stute hat auch keine Brüste. Also, aber das ist jetzt eine sehr detaillierte Anmerkung.
Ich wollte gerade sagen, da spricht die Spezialistin. Aber lassen Sie uns eines der Tiergedichte hören. Der große schwarze Stier, also kein Pferd.
Der große schwarze Stier brüllt in den Morgen. Großer schwarzer Stier, wen rufst du? Leer sind die Weiden, leer sind die Berge, leer sind die Gräben, leer wie das Echo deines Rufs. Der große schwarze Stier brüllt in den Morgen, als spritzte schweres schwarzes Blut unter die Spitzen der dunklen Fichten. Als öffnete sich über dem Wald im Osten ein blutiges Stierauge in den Morgen. Großer schwarzer Stier, wen rufst du? Genießt du es, zu hören, wie das Echo deinen dumpfen Ruf zurückwirft? Großer schwarzer Stier, blutleer ist der Morgen. Dein Brüllen fällt in die Gräben. wie eine zerzauste Schar schwarzer Raben. Niemand hört deine Einsamkeit. Niemanden tränkst du mit dem schwarzen Blut deines Brüllens. Verstumme, großer schwarzer Stier. Der große schwarze Stier brüllt in den Morgen. Die Sonne schleift im Osten ein gleißendes Fleischerbeil.
Danke, Birgitte Assauer. Sie haben es schon angesprochen, Frau Striegel, dass es Übersetzungsfragen vielleicht geben könnte. Also ich weiß es nicht. Ich kann das Slowenische nicht lesen, kann also auch nicht hören, wo und wie Rhythmus und Klänge wirken. Haben Sie das Gefühl, man kann den Übersetzungen trauen? Matthias Göritz, einer, der viel übersetzt hat in diesem Band, ist ein ausgewiesener Übersetzer, aber es gibt ja auch noch andere.
Die sind auch ausgewiesene Übersetzer, die allermeisten, die man sehen kann. Also das muss vielleicht erst mal sagen, ist nicht ganz selbstverständlich. Diese Anthologie ist wie alle in dieser Reihe, es ist ja auch eine Reihe, zweisprachig ausgestattet. Man kann das Slowenische nachvollziehen. Das ist auch sehr elegant in solchen Kolumnen, immer neben den Texten. Dadurch konnten sie wiederum viele Texte unterbringen auch. Und dann stehen auch immer die Übersetzer und Übersetzerinnen drin. Und oft sind es auch zwei, die zusammengearbeitet haben, gerade bei den Übersetzungen, die extra für dieses Buch entstanden sind. Und daran kann man auch sehen, wie lange eigentlich schon dieser literarische Dialog und Kommunikation zwischen der slowenischen und der deutschen Literatur existiert. Also das Buch macht einen Aufschlag und einen tollen, aber auf den Schultern von vielen, die schon vorher auch gearbeitet haben, wie Fabian Hafner zum Beispiel oder Ludwig Hartinger. Es gibt eben auch, das habe ich auch erst durch das Buch gelernt, spätestens seit den Anfang der 90er Jahre erstaunlich viele Publikationen von Lyrikern und Lyrikerinnen in kleineren Verlagen meist, aber auch bei Suhrkamp einiges so. Das sind auch so Dinge, die man so en passant mitbekommt. Und oft die Übersetzung, ja, ich spreche auch kein Slowenisch. Ich gucke mir das aber eben vom Deutschen her an, wie so, du das auch gemacht hast, Daniela. Rufen. Ja, also solche inhaltlichen Sachen, aber auch, wo ich denke, bei manchen Sachen, unter Garantie, beschwören kann ich es ja nie, noch mal kompakter ist vielleicht an einzelnen Stellen und so. Aber ich weiß auch, was das für eine Schwierigkeit ist, wenn man so eine Anthologie macht und wirklich mit solchen Mengen von Texten zu tun hat. Und, das darf man ja nicht vergessen, das sind die Ausgewählten. Also bei der Lektüre und Auswahl davor lagen noch mal 3, 4, 5, 6 Mal so viele Texte. Also das sind solche Arbeitsvolumen, wo man dann auch irgendwo sagt, die Leute hatten da 3 Jahre für Zeit. Da bin ich dann auch immer mal gnädig, wenn mir bestimmte Stellen nicht passen. Und ich bin da schnell mit dem Bleistift zur Hand und streiche da drin rum. Und dann merke ich, ah, so einfach können wir das auch doch nicht lösen. Es gibt immer wieder toll übersetzte Sachen auch in dem Buch.
Bei dem Gedicht, das wir gerade gehört haben, das übrigens von Dane Seitz war, das ist so der Vater der slowenischen Nachkriegslyrik, muss man sagen, das hat Fabian Hafner übersetzt, der leider nicht mehr unter uns ist. Aber gegen dessen Übersetzungen lässt sich gar nichts sagen. Die Lipizzaner von Edward Kotzbeck, da gibt es andere Übersetzungen von Klaus Detlef Olof, die bereits da liegen. Und ich glaube, die geschmeidigen Hufe gibt es bei Olof nicht. Also das ist dann wahrscheinlich der Akkordarbeit geschuldet, die ja, da erledigt wird.
Am wenigsten trauen würde ich den Übersetzungen von Peter Handke. Und das sind aber dann auch die schönsten Gedichte geworden. Also er hat zum Beispiel den Kärntner slowenischen Autor Gustav Janusz übersetzt. Ja. Und da muss ich gar nicht Slowenisch können, da genügt mir dann das auf Deutsch.
Mhm. Und ansonsten sollte man durchaus sagen, dass es von Anfang an eine ganz enge Berührung zwischen Slowenien und Deutschland gab. Also der Vater überhaupt der modernen Literatursprache, Franze Prešeren, der wirklich in jedem Stadt rumsteht, nicht nur in Ljubljana als Denkmal, der sprach perfekt Deutsch, hat in Wien studiert, dann in Klagenfurt gelebt, hat 20% seines Werks auf Deutsch geschrieben, wenn auch den schlechtesten, wie ich mir immer habe sagen lassen.
Und aber der fehlt natürlich hier, das ist auch ja, eine Frage, also man versteht, Sie haben mit dem 20. Jahrhundert begonnen, ja, aber ganz selbstverständlich ist es nicht, denn gerade die Romantik ist ja auch für die slowenische Literatur ganz entscheidend und das Prešeren fehlt und andere wichtige hier ja, nicht vorkommen.
Die Frage wurde auch sofort gestellt in Ljubljana, als das Buch vorgestellt wurde auf der Tagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtkunst, die diese Reihe ja betreut. Die kam natürlich zuerst. Die muss man mögen oder nicht, die Antworten, die die Herausgeberinnen darauf gegeben haben. Sie wollten sich auf das 20. Jahrhundert, wenn ich es richtig verstanden habe, konzentrieren, wo die slowenische Lyrik, meinten sie, eigenständig wird. Auf eine bestimmte Art, sich wirklich emanzipiert.
Und ungeheuer
emanzipiert,
reich.
Ja, das muss man auch sagen. Ich weiß nicht, ob es heute nur so ist, aber das ist ja schon eine Statistik, die ein bisschen weiter zurückgeht. In Slowenien mit 2 Millionen Einwohnern erscheinen 300 Gedichtbände pro Jahr. Das auf Deutschland hochgerechnet, müssten 12.000 Gedichtbände in Deutschland erscheinen, um diese Ratio einzuhalten, erstmal nur von der Quantität her, was schon unglaublich toll zu hören ist für jemanden, der wie mich, der selbst Gedichte auch schreibt, dass es so eine lebendige Szene auch gibt. Und das kann man auch sagen, die jüngste Autorin, die hier vorgestellt wird, ist Jahrgang 1990. Da fühlt man sich dann selbst schon ein bisschen ältlicher, so, wenn man sich das anschaut. Aber die Herausgeberinnen, die sind ja auch so meine Generation, also in den 70ern geboren, die haben schon auch wirklich einen Blick auf die jüngere Generation.
Also das 21. Jahrhundert wird schon auch mit berücksichtigt.
Da würde ich mich zwar auch noch mitzählen, aber die sind eben noch mal tiefer im 21. Jahrhundert drin als ich. Und es ist nicht nur diese eine Autorin, also ganz viel, also wirklich, ich habe mal geschaut, mehr als jeder vierte der Vorgestellten ist nach 1970 geboren.
So. Und es sind ja immerhin 80 Autorinnen und Autoren vertreten. Das ist schon beachtlich. Und es gibt die Kuriosität, dass zumindest von einer Autorin Gedichte aus dem Deutschen ins Slowenische übersetzt wurden, nämlich von Maja Haderlap.
Maja Haderlap, genau.
Nicht? Also die hat gerade über ihren Sprachverlust ihrer slowenischen Muttersprache Gedichte auf Deutsch geschrieben und die wurden ins Slowenische übersetzt und sind hier auch drinnen.
Ja, und von Fabian Hafner sind ja auch Gedichte drin. Also beide sind ja auch als Übersetzer und Übersetzerin im Buch vertreten. Das finde ich eben auch schön, dass sich das abbildet, weil eben Lyriker und Lyrikerinnen oft übersetzen. Und das ist ja so ein ganz essentielles Ding, auch für das eigene Schreiben oft ganz wichtig. Und das bildet nochmal auch der Alle Steger und Matthias Göritz, die zwei von den drei Herausgeberinnen, die sind ja auch Lyriker selbst.
Ja, dass Alle Steger nicht als Lyriker vertreten ist, ist natürlich.
Das ist fair, weil er hatte schon die Ehre, das Buch herauszugeben.
Ja, also. Gut, es ist fair, aber er ist einer von denen, die natürlich auch, weil er Germanist ist und so hervorragend Deutsch spricht.
Er ist auch ein wichtiger Autor, also er hätte da auf jeden Fall natürlich reingehört, aber ich verstehe auch vollkommen. Als ich eine Anthologie gemacht habe bei SOKAM vor ein paar Jahren, habe ich mich auch nicht reingenommen. Das geht nicht.
Man muss oder man kann vieles gegen dieses Buch einwenden, unter anderem was die Entstehungsdaten dieser Texte nicht genannt sind.
Ich habe mir oft gewünscht, dass unter dem Gedicht das Entstehungsdatum.
Das gilt zum Beispiel auch für den Text, den wir gerade gehört von Dane Seitz, das ist nämlich von 1958. Ja. Ein ganz berühmter Band, der aber im Selbstverlag erschien damals, weil er ihn nicht publizieren konnte. Und das sind so Kontextfragen, die muss man eigentlich beleuchten.
Die Anthologie hat einen relativ ausführlichen Apparat. Man findet, wenn man da drin blättert, auch ganz gut durch das Buch. Und in dem sehr Kleingedruckten, was zu den Autoren dann immer steht, wo die Quellennachweise sind, kann man auch viele Bücher und so entdecken. Aber das muss man wirklich suchen auch, ja, ein bisschen.
Aber was ich noch der Anthologie zugute halten wollte, ich meine, wir kennen vieles von Dane Seitz, ja. Der ist auch oft bei uns aufgetreten, vor allem in Kombination mit einem großartigen Akkordeonisten. Das waren wirklich Gottesdienste, ein Dream Team, und das war geraunt und es war also von einer Aura, die man gehört haben muss, da ist auch eine CD dabei. Aber es gibt eine ganze Reihe von großen Autoren, die wir zum ersten Mal hier vorgestellt bekommen. Also ich denke jetzt, ein paar haben Sie noch mitgebracht, aber ich denke auch an Gregor Strniža, von dem Alle Steger seit Jahren schwärmt und der ist einfach höchstens mal ein einzelnes Gedicht in eine andere Anthologie geschafft.
Milan Jesi hat mir sehr gut gefallen, Boris Anovak, aber da gibt es ein bisschen was im Deutschen und ist auch, glaube ich, einer von denen, die jetzt für die jüngeren Generationen auch sehr, sehr wichtig ist, von den noch Lebenden.
Milan de Kleva finde ich auch beeindruckend, weil der auch so einen skurrilen Witz hat.
Ja. Der war auch bei der Präsentation des Buches in Ljubljana mit auf der Bühne. Und das hat mich auch geflasht, muss ich sagen. Also war wirklich sehr, sehr lustig auch und also von so einer Groteske und vom Surrealismus ein bisschen beeinflusst, obwohl mir gesagt wurde, dass er auch so ein Chamäleon ist, viele Stilwandel durchgemacht hat. Und obwohl ich es hätte natürlich kennen können, weil es in Deutschland schon Gedichte von ihm gibt, kannte ich es natürlich nicht. Umso besser. Viele dieser Sachen sind ja dann in kleinen Verlagen erschienen, in Zeitschriften, entlegen publiziert. Das ist eben auch eine Funktion so einer Anthologie, auch das, was schon da ist, zu bündeln und zu zeigen nochmal, was man nie finden würde sonst. Also das machen die auch ganz toll.
Es sei denn, man spezialisiert sich auf slowenische Lyrik.
Ja.
Der Band slowenischer Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts trägt den Titel Mein Nachbar auf der Wolke. Im Hansa Verlag München ist er erschienen und die Übersetzungen sind unter anderem von Matthias Göritz, von Alice Steger und vielen anderen, die wir zum Teil erwähnt haben. Der nächste Band, den wir uns gemeinsam vornehmen, ist vergleichsweise schmal. Es sind ausgewählte Gedichte von Ludwig Fels, die der Jung und Jung Verlag in Salzburg herausgebracht hat. Gedichte, die zwischen 1973 und 2018 entstanden sind. Seit 1983 lebte der Schriftsteller in Wien, wo er auch 2021 dann gestorben ist. Fels war ungeheuer produktiv, hat eine Fülle von Stipendien und Preisen gewonnen, hat außer Gedichten auch Romane, Hörspiele, Theaterstücke veröffentlicht. Sein Roman Mondbeben von 2020 stand auf der Longlist für den österreichischen Buchpreis. Daniela Strigel, was ist das Besondere an Fels Gedichten?
Also das sind Gedichte eines sehr leidenschaftlichen und auch wütenden Autors. Ich habe ihn eigentlich als Lyriker vorher nicht gekannt. Ich würde sagen, die Gedichte stehen in der Tradition der vagantischen Lyrik. Also ich denke so an den frühen Brecht, an Theodor Cramer, an Sonka oder besonders an Jakob Haringer. Das sind Gedichte, die die Außenseiterposition feiern, ohne sie in einer Pose zu verklären.
Wenn einer wie ich gewinnt, hat vielleicht der Richtige verloren. Das ist so einer der maßgeblichen Sätze. Ja, wer ist einer wie er? Sie sagen Außenseiterposition, er wurde ja auch unter proletarische Lyrik subsumiert. Er hat Literatur der Marginalisierten geschrieben, Literatur der Arbeitswelt. Aus diesem Werkkreis ist er ganz schnell wieder ausgestiegen und hat das hinter sich gelassen. Damit wollte er dann doch nichts zu tun haben. Wer ist einer wie er?
Ich glaube, es ist ein undisziplinierter Dichter und auch ein undisziplinierbarer Dichter. Ich glaube nicht, dass er irgendwie in diese Literatur der Arbeitswelt gepasst hätte, wo man ja doch eine gewisse...
Das war ein Programm.
Genau, eine ideologische Festigkeit gebraucht hat. Das ist einer, der wirklich also auch gearbeitet hat als Arbeiter. Und das hat natürlich auch zu seinem Nimbus gehört. Ich meine, heute sagt man Street Credibility. Also das war immer so sein Markenzeichen. Aber ich finde, die Gedichte gehen darüber hinaus, dass er ein bestimmtes Milieu darin auffängt. Es sind sehr existenzielle Texte. Also am Rande nicht nur der Normalität, sondern am Rande des bewältigbaren Lebens. Er ist einer, der zum Exzess neigt und das spielt in den Gedichten auch eine Rolle.
Ja, ich würde das so einen proletarischen Existenzialismus nennen, den er da feiert. Und das ist natürlich keine Pose, sondern ich sehe den Mann wirklich vor mir. Man muss sagen, wo er herkommt. Er kommt nämlich aus Mittelfranken, aus Treuchtlingen, als unehrliches Kind wenig geliebt, als Hilfsarbeiter mit den seltsamsten Jobs hat er sich über Jahre über Wasser gehalten und hat diese Gedichte, mit denen er auch debütiert hat, also der Prosa-Autor, der auch lange Erfolg hatte, kam erst später, die wurden zwischen Tür und Angel geschrieben und dann verfeinert. Und alles, was da an großen Wörtern drin ist, und es gibt viele große Wörter, Welt, Revolution, Glück und so weiter.
Liebe.
Liebe, alles, die Welt. Also damit, man muss ihn gehört haben. Also ich höre ihn wirklich. Es hat dieses typische fränkische Waffel-L und auch die Konsonantenerweichung spielt eine ganz große Rolle. Und da wird dieses Pathos gleich wieder ein bisschen ein Stück runtergedimmt, was er hat.
Das ist interessant, weil ich kann mich an Lesungen von Wolfgang Hilbig erinnern, der nun auch aus dem wirklichen subproletarischen, könnte man schon sagen, Arbeitermilieu kam. Und ein super starkes Sächsisch hatte aus Meuselwitz, was aber das Pathos eigentlich nicht runtergebrochen hat, sondern ihm so ein ganz eigenes sächsisches Pathos gegeben hat. So. Das finde ich jetzt interessant zu hören, dass es da um so eine Verschiebung in eine andere Richtung geht.
Also runtergedimmt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es hat ihm eine Selbstverständlichkeit gegeben, die man darin hören kann. Also man kann auch Aufnahmen hören. Es gibt noch Podcasts von ihm, sonst gibt es ganz wenig Zeugnisse, in denen man das eigentlich, diesen Sound, kriegt. Und ich würde ihn, Vagantenlyrik, ja, durchaus, aber ich würde ihn eher unter so einem Rubrum, neue Subjektivität sage ich nicht, weil es ein Begriff von Reich-Ranitzky ist, aber eher würde ich sagen, so Fauser, Brinkmann, Born, also in der Ecke sehe ich dann ihn dann eher.
Ja, aber da hatte ich dann eher, also diese andere Beziehung besteht eben auch durch dieses wirkliche Arbeiten, du hast so gesagt, das ist so ein Nimbus gewesen von ihm auch so ein bisschen, aber das hat es ja noch real gegeben und das spielt viel eine Rolle, dass wirklich so auf den Körper gegangen wird ganz stark und auf den ausgebeuteten Körper und verschlissenen Körper und erschöpften Körper, wo auch gerade in den Diskussionen, die habe ich im Hinterkopf gehabt, als ich das gelesen habe, um White Privilege und so, ja, das ist aber nochmal so ein Unterschied innerhalb unserer Gesellschaft, wirklich des Kerns unserer Gesellschaft, dass Leute das Privileg haben, nachts zu weinen, während andere nachts schlafen müssen, weil sie nämlich früh um 5 raus müssen, in die Fabrik. Das ist ein Privileg, unglücklich zu sein. Er geht da wirklich ans Eingemachte oft. Das fand ich auch stark.
Vielleicht hören wir Birgitta Asheuer.
Die Wolken, die Steine. Mal oben, mal unten, fliegend und rollend, dazwischen die tägliche Nacht. Gut. Ich träume vom Abschied, von verdunkelten Laternen, von geraunten Grüßen, diesem letzten Gepäck. Irgendwann wird der Tod die Grenzen schließen. Wenn man mich fragt, was hast du am meisten geliebt, am schlimmsten gehasst, werde ich sagen, die Wolken, die Steine, wie Täuschung und Enttäuschung zugleich. Dann werde ich schweigen. Schreiben, Leben, mach mir die Rechnung. Die Hälfte war Rausch, 1% Liebe, Arbeit, der Rest. Da, nimm noch ein Gedicht als Trinkgeld. Mehr blieb mir nicht. Die Steine, die Wolken, ich fall auf sie zu. Schrei im schwarzen Licht, mal oben, mal unten. Sie stürzen auf mich. Ich komme nicht mehr hoch, nicht mehr tief.
Dankeschön. Ja, es gibt in diesen Gedichten, glaube ich, eine große, man sieht das auch an dieser Nebeneinanderstellung, eine große Skepsis, so als müsste er etwas, was gesagt ist, auch gleich wieder löschen.
Ja, und es wird ja das Unterste förmlich zu Oberst gekehrt. Übrigens sind die Wolken das Leitmotiv, könnte man sagen, dieser drei Bände, die wir heute besprechen. Wir spielen ja auch bei Szymborska eine Rolle, in der slowenischen Lyrik eine große Rolle. Und bei Fels heißt es einmal Danke für alles, was einen Augenblick beschert. Und die Wolken als das Vergängliche und zugleich Unvergängliche, was die Menschen letztlich doch überdauert. Das interessiert ihn und gleichzeitig dieses sehr, sehr erdige und erdverhaftete. Es ist auch eine große Melancholie, die verbunden ist mit, ja, bei Theodor Cramer heißt es Überschwang. Also es ist dieses zu viel, dass er sich immer wieder zumutet, ist auch so etwas wie der Motor des Weitermachens. Es hat schon eine deprimierende Grundstimmung und dann reißt es einen wieder heraus, weil er einen Sinn für Schönheit hat, die sich nicht aufdrängt.
Dann heißt es plötzlich, es sind die kleinen Dinge, die die Welt vergrößern.
Genau.
Also ich habe schon auch diesen Eindruck gehabt, dieser Härte auch. Also die Wolke trifft ja da sofort auf den Stein, an einem Pflasterstein, denke ich eher. So, ja. Und dass es so eine Illusionslosigkeit in dem Ganzen ist, auch dort, wo sozusagen die Illusion eine Rolle spielt oder solche großen Dinge angesprochen werden, auch das ist wiederum in sich illusionslos. Damit wird auch gearbeitet, diesem Gegeneinander. Ohne diese Bewegung zur Wolke und auch zur Liebe und solchen Dingen und auch zum Licht, um das mal so empathisch zu sagen, ging es ja gar nicht. Das ist ja auch eine wichtige Funktion, überhaupt zu überleben. Ganz existenziell hatte ich immer den Eindruck. Aber es wird nie außen vor gelassen, dass die sozusagen in so einem Industriearbeitsfenster irgendwo eingerahmt sind.
Es gibt keinen billigen Trost. Es gibt Trost, aber der ist nicht billig.
Ja.
So. Also der Kritiker Michael Braun, der schrieb zu späten Gedichten von Fels. Man muss sagen, das hat sich tatsächlich etwas verändert bei ihm. Der zornige Rebell ist zum Melancholiker geworden. Und Braun spricht auch von sanfter Daseinszugewandtheit. Das sind dann diese kleinen Momente.
Ja, vielleicht hätte Fels aber auch etwas allergisch darauf reagiert. Weiß man nicht. Ja, der frühe Fels auf jeden Fall.
Der frühe Fels auf jeden Fall, ja.
Ja, und es gibt dann auch so eine heftige Umarmung des Todes. Es schwankt, nicht? Also er stürzt sich ja in dieses Unten hin und wieder. Also es ist ja nicht, es ist jetzt keine Gelassenheit drinnen, würde ich. In den meisten Gedichten ist diese Milde nicht zu entdecken.
Na, versöhnt war er, glaube ich, auch in späteren Jahren nicht unbedingt. Ich finde es interessant, dass er sozusagen aus dem Fränkischen nach Wien dann abgehauen ist. Also er hat da gehadert immer mit seiner Herkunft, aber in Wien hat er doch eigentlich nichts anderes bekommen.
Er musste vor allem die Konsonanten nicht verhärten.
Ja.
Ich hatte schon den Eindruck, es sind Texte ohne Rückfallebene. Ganz besonders die frühen, wo man den Eindruck hat, hier gibt es sozusagen keinen bürgerlichen Haushalt oder irgendwas, wo man, wenn es mit den Texten nicht so klappt, dann zurückgehen kann. Oder irgendeine Institution oder irgend sowas. Das artikuliert sich schon sehr deutlich.
Also sehr bewusst geschrieben und gemacht in dem, aber auch sehr gegen eine andere Art von Lyrik gewandt. Also es gibt dieses Gedicht Deutsche Gedichte, wo er polemisiert und sagt, die anderen immer zu wenig Blut in den Adern. Ja? Und das hat er natürlich gehabt. Da rauschte es nur so durch.
Ja, das sind Gedichte im freien Fall.
Ja.
Ich habe das eigentlich auch mit der vagantischen Tradition gemeint. Also dieses sich sehr exponieren und ganz bewusst aus der Gesellschaft, aus der bürgerlichen Gesellschaft heraustreten. Und das tut er auch als Dichter, der schon in einem gewissen Maß etabliert ist. Denn er hatte in Wien natürlich einen Namen. Also man hat ihn gekannt. Also er war nicht mehr wirklich dieser Außenseiter, der nicht wusste, wovon er leben soll.
Aber er hat ja auch eine Fülle von Einladungen, Stipendien, Preisen und so weiter gekriegt ab einem bestimmten Zeitpunkt.
Ja, aber er hat trotzdem, es war sein Selbstverständnis nicht grundlegend anders, denke ich. Dieses Außenstehen und dieses alles auf eine Karte setzen und ohne Netz arbeiten und vielleicht auch zur Form. Auf den ersten Blick sind die ja sehr schlicht, aber sie haben, man hat es auch jetzt gehört, einen sehr schönen Rhythmus, einen Drive. Ich denke bei Gedichten dieser Art immer an Blues, also auch vom musikalischen her.
So heißen ja, glaube ich, auch manche mit dem Untertitel, sowieso Boston Blues oder was ist da?
Genau, gibt's. Und ja, auch weil sich das auch wiederholt ohne Scham. Ja? Also es ist so ein scheppernder Rhythmus und es will jetzt nicht was anderes sein, es ist keine Ode.
Was von seiner Prosa sollen wir lesen, wenn Sie sagen, Sie haben die Gedichte nicht gekannt?
Ich habe also das Mondbeben, das wäre ein Einstieg und sein erster Roman, mit dem er bekannt geworden ist, jetzt fällt mir leider der Titel nicht
das
ein.
Unding der Liebe.
Genau.
Ein Unding der Liebe, das ja, ist es eigentlich.
Wäre ein guter Einstieg.
Das ist ja auch ein ganz guter Titel für die Texte hier.
Wurde auch erfolgreich gefilmt, aber er hatte einen Einbruch nochmal dann in den 90er Jahren nach einem Roman über die Philippinen über einen Sextouristen, Mr. Joe, danach ging es erstmal abwärts und er hat sich dann erst spät nochmal gefangen. Also ist ein wirklicher Kämpfer auf allen Ebenen gewesen.
Mit mir hast du keine Chance. Ausgewählte Gedichte von Ludwig Fels im Salzburger Jung und Jung Verlag erschienen. Und was jetzt folgt, das ist ein Sprung in eine doch sehr anders geartete Lyrik, in dem lyrischen Kosmos des einstigen Wunderkindes Polina Baskova. Mit 22 verließ sie das heimische St. Petersburg, hatte da bereits einige Bücher veröffentlicht und studierte dann in den USA, wo sie mittlerweile russische Literatur unterrichtet, hat über Jahre hinweg die Poesie unter Besatzung bzw. unter der Blockade Leningrads recherchiert, publiziert. In der Edition Lyrikkabinett im Hansa Verlag ist ihr erster ins Deutsche übersetzter Gedichtband erschienen, Mutabor. Den hat sie im Juni hier im Lyrikkabinett vorgestellt. Wir sind sozusagen nochmal ein Nachklapp. Ihre Empfehlung, Steffen Popp, warum?
Das ist wirklich eine ganz andere Lyrik nochmal als die, die wir jetzt von Ludwig Fels gehört haben. Die ist sehr anspielungsreich und komplex, wie ich es mag, auch sehr, weil es meinem eigenen Schreiben nahesteht. Die Polina Baskova beherrscht ein breites Repertoire an Themen und Tonlagen. Ihre Forschungen über die Leningrader Blockade kommen in einigen Gedichten auch vor. Es ist sehr schön, dass der Übersetzer Daniel Jurjew so einen kleinen Apparat am Ende mit beigegeben hat, dass man so kein Spezialist in der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts ist, dass man sich ein bisschen orientieren kann. Das lohnt sich sehr. Sie kommuniziert sehr viel mit anderen Dichtern und Dichterinnen des 19. und 20. Jahrhunderts. Also nur beim flüchtigen Durchgehen jetzt nochmal sind mir Dickinson, die Bronte-Schwestern, Anna Akhmatova, Paul Verlaine und Catull über den Weg gelaufen. Da gibt es sicherlich noch mehr. Aber auch, sie lebte nun schon seit langem in den USA, so Szenen aus US-amerikanischer Gegenwart kommen vor, immer so gegengeschnitten mit so einem Gehirn, wo ich den Eindruck habe, das lebt in der Literaturwelt sehr, sehr stark, also der russischen, aber auch überhaupt der internationalen Poesie und schneidet diese Sachen so gegen. Das ist sehr beeindruckend. Am liebsten mag ich die Texte, wo russische Zaubermärchen auftreten und der Zarensohn durch den Wald trotten muss, voller Dämonen und immer fragt, was soll ich hier, was soll ich machen? Und so Handlungsanweisungen bekommt, die sind ganz, ganz toll. Und natürlich auch mit literarischen Anspielungen wieder auf Afanasiev und russische Märchenerzähler durchsetzt. Aber die braucht man gar nicht unbedingt, weil diese Grundkonstellation, der Zarensohn, der Wald und die Dämonen, und das ist ja auch ein Archetyp und eine Konstruktion, die dann irgendwie jeden betrifft, ganz herrlich funktioniert. Und deshalb, weil es in diesem Buch so viel zu entdecken gibt, auch über die russische Literatur hinaus, wollte ich das unbedingt empfehlen.
Und wir hören jetzt Kokolorus.
Wir hören jetzt Kokolorus.
Seine letzten Worte an mich, übrigens mit einem Lächeln, waren: Das ist kein Kokolorus. Wenn du einem Amerikaner Schreckliches berichtest, ist die Antwort: Wie schade. Wenn du zu einem Russen davon sprichst, dann: Wir umarmen dich. Oder: In unseren Gebeten. Das sind wichtige Worte. Sie sind eine Unterschrift in einem Vertrag, so etwa: Wir haben sie gehört, wir haben ihnen erlaubt, uns dieses ihres zu zeigen. Doch weiter beginnt unseres und wir können sie dort nicht reinlassen. Zauberwort, Kreidekreis, Rundfleck vom Tuberkulintest. Wir lassen deine Melancholie uns nicht treffen. Weiter, Zarensohn, gehst du alleine. Der Zarensohn geht und geht, geht und geht. Trauer, sagt man ihm, ist etwas Gutes. Sie ist kurz und effektiv und ertragreich wie ein Urlaub. Melancholie dagegen, pfui. Kummer stinkt. Aber wonach? Nicht nach Tod, sondern nach Leere. Nach der Unmöglichkeit, Unangemessenheit, Unwiederholbarkeit des Lebens. Ich fürchte, das lässt sich nicht mehr reparieren. Und doch werde ich es mitnehmen. Noch eine Weile tragen, das Stückchen Kummergestank. Zwischen den Lebenden, unser beider Special Secret, Sekretion der Drüsen des Nichtschweigens, werde tragen dieses Heulen, Knirschen, Schreien, Flüstern. Werde tragen unter den Lebenden deine tote und schöne Stimme, eine übel riechende, rußende Leuchte in der Dunkelheit der Lebenden.
Vielen Dank. Daniel Jurjew hat Polina Baskovas Mutabor aus dem Russischen übersetzt. Der Band ist zweisprachig und im Hansa Verlag erschienen. Und damit sind wir auch am Ende vom Lyrischen Quartett angekommen. Meine Gesprächspartner waren Gregor Dotzauer, Steffen Popp, Daniela Striegel. Birgitta Assheuer hat die Gedichte gelesen. Ihnen allen herzlichen Dank. Und am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Walster.